Wir betrachten heute einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Ich habe es überschrieben mit keinen Schritt mehr ohne Jesus. Und es ist ein Text aus 2. Mose 33, 1 bis 17 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 142. Ich lese 2. Mose 33, 1 bis 17. Und der Herr sprach zu Mose: Gehe, zeug von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, ins Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe und gesagt: Deinem Samen will ich's geben. Ich will vor dir hersenden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter ins Land, da Milch und Honig ihnen fließt, und will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarrig Volk. Ich möchte dich unterwegs auffressen. Da das Volk diese böse Rede hörete, trugen sie Leid, und niemand trug seinen Schmuck an ihm. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu den Kindern Israel, ihr seid ein halsstarrig Volk. Ich werde einmal plötzlich über dich kommen und dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir, dass ich wisse, was ich dir tun soll. Also taten die Kinder Israel ihren Schmuck von sich vor dem Berge Horeb. Mose aber nahm die Hütte und schlug sie auf außen ferne vor dem Lager und hieß sie eine Hütte des Stifts. Und wer den Herrn fragen wollte, musste herausgehen zur Hütte des Stifts vor das Lager. Und wenn Mose ausging zur Hütte, so stund alles Volk auf und trat ein jeglicher in seiner Hüttetür und sahen ihm nach, bis er in die Hütte kam. Und wenn Mose in die Hütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stund in der Hüttetür und redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Hüttetür stehen und stunden auf und neigten sich ein jeglicher in seiner Hüttetür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte. Und Mose sprach zu dem Herrn: Sieh, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässest mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, so du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach: Mein Angesicht soll gehen, damit will ich dich leiten. Er aber sprach zu ihm: Wo nicht dein Angesicht gehet, so führe uns nicht von dannen hinaus. Denn wobei soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, ohne wenn du mit uns gehst? Auf dass ich und dein Volk gerühmet werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist. Der Herr sprach zu Mose: Was du geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung, der Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und so wie Israel einst aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurde, gibt es heute die Befreiung von der Macht Satans, von den Folgen der Sünde, wenn wir Buße tun und Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Deshalb finden wir im 2. Mosebuch viele Parallelen zu unserem Leben als Christ. Wir sind wie die Israeliten immer wieder in der Gefahr, eigene Wege des Ungehorsams zu gehen, um später festzustellen, dass es nichts Besseres gibt, als dem Wort Gottes gehorsam zu sein und mit Jesus zu leben. Und ich möchte kurz etwas zur Situation sagen, in der dieser Text, den ich gerade gelesen habe, geschrieben wurde. 2. Mose 3, am Anfang dieses Buches, wird Mose von Gott berufen, dass er das Volk aus der Sklaverei und Knechtschaft in Ägypten führt, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es war das Land Kanaan, in dem Israel auch heute lebt. Damit der Auszug aus Ägypten möglich war, tat Gott unglaublich viele Wunder. Mit 10 Plagen zwingt er Pharao, die Israeliten ziehen zu lassen. Und am Ende stirbt die Erstgeburt in Ägypten und die Armee der Ägypter versinkt im Roten Meer. Wir können das im 2. Mose nachlesen. Gott zeigte ganz eindeutig, dass kein Mensch, kein Mächtiger dieser Welt Gottes Wege verhindern kann. Auch auf dem Weg des Volkes Israel nach Kanaan tat Gott unzählige Wunder. Er schenkte Brot vom Himmel, Wasser aus dem Felsen, Siege gegen heidnische Völker, die sich dem Volk Israel in den Weg stellen wollten. In 2. Mose 19 lagerte das Volk Israel am Berg Sinai und Mose stieg auf den Berg Sinai, um Gott zu begegnen. Und dann lesen wir in 2. Mose 19, 3 bis 6, und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und habe euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Und dann lesen wir ein paar Verse später in Vers 8, 2. Mose 19, 8, wie das Volk Israel sagt: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Wunderbar. In 2. Mose 24, jetzt waren wir bei 2. Mose 19, ein paar Kapitel später, steigt Mose wieder auf den Berg Sinai, um von Gott die 10 Gebote eingraviert in Steintafeln zu bekommen. Außerdem erhielt Mose von Gott eine genaue Beschreibung für den Bau der Stiftshütte. Das war für die Israeliten eine Art tragbarer Tempel, der später auf der Wüstentour auch mitgenommen und getragen wurde. Und Mose blieb 40 Tage auf dem Berg Sinai, um mit seinem Gott Gemeinschaft zu haben. In der Zwischenzeit hatte sein Bruder Aaron stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Aber Aaron war der Verantwortung offensichtlich nicht gewachsen. Als das Volk sah, dass Mose lange auf dem Berg Sinai war, dachten sie: Der kommt nicht wieder. Dem ist sicher etwas zugestoßen. Solange kann man doch nicht da oben bleiben und beten. Deshalb forderten die Menschen Aaron auf, ihnen ein goldenes Kalb zu machen, damit sie wieder einen Gott hatten, der vor ihnen herging und sie führen konnte. Und Aaron wusste nichts Besseres, als dem Druck der Masse nachzugeben und ihnen ein goldenes Kalb zu machen, dass das Volk als ihren neuen Gott anerkannte. Und sie feierten ein Fest und freuten sich über ihren neuen Gott, über diesen Gott zum Anfassen. Und zu allem Hohn opferten sie noch diesem selbstgemachten Gott Brandopfer und Dankopfer. Und sie sagten, 2. Mose 32, 4, und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. So schnell vergessen wir unseren Gott. Er hatte so viele Wunder getan an den Israeliten, um sie aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen. So schnell waren sie ungeduldig geworden und versuchten, ihre Probleme und ihre Zukunft selber in die Hand zu nehmen, als geduldig auf die Hilfe und das Reden Gottes zu warten. So schnell hatte die Masse des Volkes Israel die Orientierung verloren. Übrigens ist das eine Beobachtung, die wir auch heute in der Gemeinde Jesu machen können. Die Mehrheit der Christen wählt in Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen häufig den Weg des geringsten Widerstandes und nicht den Weg des Gehorsams Gott gegenüber. Aber der Wille der Mehrheit im Gegensatz zum Wort Gottes ist immer gefährlich. Denn das, was Gott sagt, steht immer und in jeder Situation über dem, was die Menschen sagen. Über dem, was noch so kluge Menschen denken. Deshalb freut sich Paulus so über die Thessaloniker, die Gottes Wort als die einzig richtige Autorität akzeptiert haben. Habe ich letzten Sonntag darüber gepredigt. 1. Thessaloniker 2, 13. Darum auch wir ohne Unterlass Gott danken, dass ihr, die ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmt ihr es auf nicht als Menschenwort, sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Gotteswort, welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet. Also Paulus kann nicht aufhören, Gott zu danken, dass die Thessaloniker das Wort Gottes in ihrer ganzen Autorität, in der ganzen Autorität und Wahrheit angenommen haben. Die Bibel ist eben Gottes Wort und kein Menschenwort. Menschen irren sich. Gott irrt sich nie. Was Gott sagt, muss von dir und mir nicht mehr hinterfragt werden. Was Gott sagt, muss von dir und mir einfach angenommen und geglaubt werden. Jesus sagt in Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Ich hoffe, wir begreifen, was das heißt. Himmel und Erde werden vergehen. Alles, was wir um uns herum sehen, wird nach der Bibel dem Gericht Gottes zum Opfer fallen und verbrennen. Alles, was Menschen gesagt haben, gegen Gott gesprochen haben, wird in der Zukunft keinen mehr interessieren. Das Einzige, was auf dieser Erde niemals vergehen wird, ist das, was uns Gott in seinem Wort gesagt hat. Deshalb ermutigen wir uns gegenseitig, jeden Tag die Bibel zu lesen. Denn das ist das Einzige, was bleibt, was immer wahr bleiben wird. Egal was kommt, egal in welcher Situation wir sind. Jesus nachzufolgen, ihm gehorsam zu sein, hat immer mit Gegenwind und Einsamkeit zu tun, für die die Verantwortung tragen. Wir sehen das bei Mose, wir sehen das bei Jeremia, bei Paulus, bei vielen anderen Persönlichkeiten in der Bibel. Wer diese Einsamkeit und den Gegenwind nicht erträgt, der kann keine Leitung übernehmen, weil er immer in der Gefahr ist, die ganze Gemeinde durcheinander zu bringen. Bei Aaron war das auch so. Er konnte diesem Druck der Mehrheit nicht standhalten, obwohl er wusste, dass sein Handeln totaler Ungehorsam Gott gegenüber war. Und wie hat Mose reagiert? Er war ja noch auf dem Berg, um zu beten. Und Gott hat ihm bereits, als er noch auf dem Berg Sinai war, von dieser himmelschreienden Sünde seines Volkes erzählt und dem Mose vorgeschlagen, das ganze Volk zu vernichten. Verdient hatten sie es ja. Als Ersatz wollte Gott dafür Mose zu einem großen Volk machen. Das war doch eigentlich ein verlockender Gedanke für den Mose. Aber wie hat Mose reagiert? Er flehte und betete zu Gott und bat um Gnade für sein Volk. Und Gott ließ sich von dem Gebet des Mose umstimmen. Ohne zu zögern ging Mose zurück zum Volk Israel und griff mit harter Hand durch. Er fragte nicht nach dem, was die Leute wollten. Im Gegenteil, er zerstörte das goldene Kalb. Und nachdem er sich seinen Bruder Aaron zur Brust genommen hatte, gab Gott noch den Befehl, circa 3000 Menschen umzubringen. Was für ein hartes Gericht. Was aber noch schlimmer war, war das, was uns am Anfang von unserem Text, den ich heute gelesen habe, in 2. Mose 33 erzählt wird. Und das führt mich zum ersten Punkt. Sünde vertreibt Gottes Gegenwart aus deinem Leben. 2. Mose 33, 1-3, und der Herr sprach zu Mose, gehe, zieh von dannen, du und dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, ins Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe und gesagt, deinem Samen will ich's geben, ich will vor dir hersenden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter ins Land, da Milch und Honig innen fließt. Ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarrig Volk. Ich möchte dich unterwegen auffressen. Gott sagt zu Mose in Vers 2, ich will vor dir hersenden einen Engel. Aber ich selber, sagt er in Vers 3, ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarrig Volk. Ich möchte dich unterwegs auffressen. Gott hält in Ungehorsam die Sünde seines Volkes nicht mehr aus. Eine Gemeinschaft Gottes mit unserer Sünde ist schlichtweg unmöglich. Gott sagt, ich werde dich unterwegs auffressen und vernichten, wenn du so weitermachst. Das zeigt uns etwas vom Wesen Gottes, der alle Menschen richten wird und der alle Menschen in der Hölle vernichten wird, die keine Vergebung haben. So sagt es die Bibel. Gott hält es in einem Volk, das in der Sünde lebt, nicht mehr aus. So ist es heute noch. Und Gott überlässt sein Volk sich selber. Er will nicht mehr in ihrer Mitte wohnen. Er will nicht mehr in einem Volk wohnen, das sich so bewusst gegen ihn entschieden hat. Die schlimmste Form des Gerichtes erleben wir dann, wenn Gott uns den Rücken kehrt und wir ohne ihn, ohne seine Fürsorge, ohne seine Liebe zurechtkommen müssen. Und dann mein zweiter Punkt, ohne ehrliche Buße gibt es keine Vergebung. 2. Mose 33, ab Vers 4, da das Volk diese böse Rede hörete, trugen sie Leid und niemand trug seinen Schmuck an ihm. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Kindern Israel, ihr seid ein halsstarrig Volk. Ich werde einmal plötzlich über euch kommen und dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir, dass ich wisse, was ich tun soll. Also taten die Kinder Israel ihren Schmuck von sich vor dem Berge Horeb. Als dem Volk die Größe ihrer Schuld bewusst wurde, trugen sie Leid. Sie zeigten tiefe Reue für ihr falsches Verhalten. Und deshalb lesen wir in Vers 4, da das Volk diese böse Rede hörete, trugen sie Leid und niemand trug seinen Schmuck an ihm. Aber Gott blieb dabei. Er wollte nicht in der Mitte dieses Volkes wohnen, weil er wusste, er muss das Volk vernichten, wenn sie weiter gegen ihn sündigen. Gott nimmt unsere Sünde sehr ernst. Wisst ihr, ich selber und wir alle, wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott die Sünde hasst. Sünde zerstört jede Beziehung zu Gott, auch wenn wir bereits Kinder Gottes geworden sind. Wir lesen das in Jesaja 59, 1-2, dort steht, sieh, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht dick geworden, dass er nicht höre, also zugeschwollen, sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht von euch, dass ihr nicht gehöret werdet. Leben in Sünde verhindert Gottes Hilfe in deinem Leben. Denn Gott drückt kein Auge zu. Gott bestraft Sünde. Sprüche 14, 34 steht, die Sünde ist der Leute Verderben, sagt die Bibel. Und wo Menschen nicht zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, gehen Menschen kaputt an ihrer Gottlosigkeit. Sünde zerstört unser Leben. Auch wir Christen, die wir zu Jesus gehören, wissen das. Nur ehrliche Buße führt dazu, dass Jesus dir vergibt. Kein Mensch bekommt Vergebung, ohne dass er seine Sünde vor Gott bereut und ihn aufrichtig und ehrlich um Vergebung bittet. Petrus sagt in Apostelgeschichte 3,19 in einer Predigt, er sagt so, tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilget werden. Sünde kann von dir niemals wieder gut gemacht werden. Nur die ehrliche Bitte um Vergebung macht uns rein von aller Sünde. Nur das Blut Jesu hat die Kraft, alle deine Schuld und Sünde zu bezahlen. Kommen wir zurück zur Geschichte 2. Mose 33. Das Volk Gottes war durch ihre Sünde in einer tiefen Krise. Sie hatten die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte verloren und mussten jetzt ohne die Fürsorge Gottes zurechtkommen. Und was tut Mose? Wie reagiert er auf diese Krise? Mein nächster Punkt, Mose sucht Gottes Gegenwart und seine Nähe. Vers 7, Mose aber nahm die Hütte und schlug sie auf, außen ferne vor dem Lager und hieß sie eine Hütte des Stifts. Und wer den Herrn fragen wollte, musste herausgehen zur Hütte des Stifts vor das Lager. Hier wird uns berichtet, wie Gott das Zelt, indem er mit Gott redete, auch Offenbarungszelt oder Stiftshütte genannt, außerhalb des Lagers des Volkes aufgeschlagen hatte. Durch diese Verlegung wurde deutlich, dass Gott nicht mehr in der Mitte seines Volkes wohnen wollte und dass Gott nur noch außerhalb des Volkes zu finden war. Mose kehrte sich von der Sünde des Volkes ab und suchte die Gemeinschaft mit Gott außerhalb des Lagers. Denn Gott nimmt unser Leben ohne ihn nicht auf die leichte Schulter. Und Mose wusste, dass wir nur dann in die Nähe Gottes kommen können, wenn wir ganz bewusst uns von der Sünde abkehren und bereit sind, Gott um Vergebung zu bitten. Wir sollten uns bezüglich unserer Sünde nicht vom Satan belügen lassen. Unser großes Problem der Sünde ist, dass wir dem Satan glauben, dass das alles nicht so schlimm war. Aber Sünde führt zur maximalen Zerstörung in unserem Leben. Und zwar hier auf der Erde und erst recht am Ende des Lebens, wenn Menschen vor Gott stehen und keine Vergebung haben und in die Hölle kommen. Sünde geschieht immer bewusst. Sünde und Ungehorsam sind immer klare Entscheidungen gegen das, was Gott will. Und die Vergebung für unsere Sünde bekommen wir nur dann, wenn wir unsere Fehler einsehen, eigentlich logisch, Jesus um Vergebung unserer Sünde bitten. Auch die Gegenwart und die Nähe Gottes erleben wir nur dann, wenn wir bewusst uns von Sünde abkehren und Jesus um Vergebung bitten. Mose suchte die Gegenwart Gottes. Er hat sich von der Sünde des Volkes abgekehrt. Und jeder im Volk Israel wusste, dass ihre Sünde der Grund war, warum Gott nicht mehr in ihrer Mitte wohnen wollte. Alle waren tief besorgt zu sehen, dass Gott nicht mehr in ihrer Mitte war. Und dann wird deutlich, mit welcher Hochachtung und Ehrfurcht das Volk Gottes seinem Gott begegnet ist, nachdem sie eingesehen hatten, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Hier wird beschrieben, ab Vers 8, und wenn Mose ausging zur Hütte, also vom Volk weg, außerhalb des Lagers in die Hütte, so stund alles Volk auf, trat ein jeglicher in seiner Hütte Tür und sahen ihm nach, bis er in die Hütte kam. Und wenn Mose in die Hütte kam, so kam die Wolkensäule, es war die Gegenwart Gottes, hernieder und stund in der Hütte Tür und redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Hütte Tür stehen und stunden auf und neigten sich ein jeglicher in seiner Hütte Tür. Jeder im Volk wusste, Mose redet mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn Mose mit diesem Gott redet, dann verneigten sie sich vor ihrem Gott. Wann immer Gottes Gegenwart sichtbar wird, wurde in Form der Wolkensäule auf der Stiftshütte niederkam, sie verneigten sich aus Ehrfurcht vor Gott. Dem Volk Israel war die Größe und Allmacht Gottes wieder ganz neu bewusst geworden. Sie wussten, dass ihre Schuld Gott die Berechtigung für ihren Untergang gegeben hätte. Aber durch Gottes Gnade waren sie noch am Leben. Sprüche 9,10. Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht und der Verstand lehret, was heilig ist. Jede Weisheit, jede Klugheit aller Menschen und Politiker und Herrscher beginnt immer mit Gottesfurcht. Wer keine Gottesfurcht hat, ist ganz einfach dumm, weil Gott ihn ohne Vergebung ganz sicher vernichten wird. Jesus sagt in Matthäus 18,3, werdet wie die Kinder. Haben wir schon einmal Kinder beten hören? Kinder beten kindlich in dem Bewusstsein, Gott ist groß und ich bin klein. Gott kann alles und ich kann nichts. Kinder wissen, dass sie die Hilfe Gottes brauchen. Kinder wissen, dass sie schwach sind. Wir denken manchmal sogar, dass wir es besser wüssten, was Gott tun soll. Das zeigt nur, dass wir keine Ahnung haben, wie groß Gott wirklich ist und wie wenig wir ohne ihn von diesem Leben verstehen können. Aber interessanterweise hat wirkliche Ehrfurcht vor Gott nichts mit Angst vor Gott zu tun. Wir sehen das im nächsten Vers und der Beziehung, die Mose zum lebendigen Gott hatte. Vers 11, da der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn er wiederkehrte zum Lager, so wich sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte. Wahrscheinlich musste Josua auf diese Stiftshütte aufpassen, wenn Mose nicht mehr da war. Mose und Gott hatten eine ganz besondere Beziehung. Hier steht, dass sie Freunde waren. Wie wunderbar ist das denn, wenn du ein Freund des lebendigen Gottes bist? Mose, ein Freund Gottes. Warum war das so? Weil Mose sich bewusst von der Sünde abgekehrt hatte und es gab nichts, was er über Gott stellen wollte. Gott war für ihn absolute Autorität. Er hat unzählige Male erlebt, es gibt nichts Besseres, als Gott bedingungslos zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Denn Gott ist der liebende Vater, der weiß genau, was wir brauchen. Seine Gebote sind wie Leitplanken auf den Straßen unseres Lebens, um uns vor Schaden zu bewahren. Gott meint es gut mit uns. Gott ist für uns. Er ist nicht unser Gegner. Vergessen wir alle Gedanken über Gott, der uns quälen will. Nein, Gott ist so fundamental für uns, dass er aus Liebe ans Kreuz für uns ging. Dass er in seiner Liebe und Treue immer und immer wieder versucht, uns auf seine Pferde zu locken. Gott ist dein Vater im Himmel, dein Freund. Er will das Beste für dich. Und wenn man diesen Satz liest, mit dem die Beziehung Gottes mit Mose beschrieben wird, könnte man neidisch werden. Mose und Gott waren wie Freunde. So eine innige Liebesbeziehung hatten sie. Aber ob wir das glauben oder nicht, jeder, der sich auf eine Beziehung zu Gott einlässt, hat den besten Freund seines Lebens gewonnen. Und der wichtigste Unterschied zu allen irdischen Freunden ist, dass Gott seinen Kindern nie in den Rücken fällt. Gott ist unser bester Freund. Unser Vater. Und wenn du Jesus angenommen hast, ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast, dann ist er dein Freund und dein Vater. Mose und Gott waren Freunde. Und Mose war deshalb auch der entscheidende Mann, der den Weg aus der Krise des Volkes Israel finden konnte. Moses erster Schritt aus der Krise war die Suche nach der Nähe und Gegenwart Gottes. Aber das war noch nicht alles. Wir kommen zum nächsten Punkt. Mose klammert sich an die Zusagen Gottes. Vers 12, und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässest mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, so du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich kenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Mose hatte die Versprechen Gottes noch im Ohr, als er den Auftrag bekam, das Volk Israel aus Ägypten ins Land Kanaan zu führen, wo Milch und Honig fließt. Damals, 2. Mose 3, Vers 12, hatte Gott ihm versprochen, ich will mit dir sein. Und jetzt hatte die Sünde des Volkes dazu geführt, dass Gott nicht mehr in ihrer Mitte wohnen wollte. Das entsprach doch nicht dem, was Gott ihm versprochen hatte. Damit wollte Mose sich nicht zufrieden geben. Was hatte Gott nicht alles an Wundern getan, um sie an diesen Ort zu bringen? Sollte das jetzt plötzlich alles vorbei sein? Mose konnte das einfach nicht glauben. Schließlich hatte Gott immer wieder bewiesen, dass er alles hält, was er verspricht. Und Mose erinnerte Gott daran, was er ihm versprochen hatte. Mose erinnerte Gott daran, dass dieses Volk mit allen seinen Fehlern immer noch Gottes Volk war. So ist es ja bei uns heute. Wenn wir Jesus angenommen haben, gehen wir nie mehr verloren, egal wie viel Sünde wir auf uns geladen haben. Wir sind für immer seine Kinder. Mose wollte sich nicht mit weniger zufrieden geben, als mit dem, was Gott bereits versprochen oder verheißen hatte. Mose wusste, dass Gott seine Treue nicht in Frage stellt, auch wenn wir versagt haben. Mose hatte die liebende Fürsorge Gottes schon so oft erlebt, dass er es nicht glauben wollte, dass die Barmherzigkeit Gottes jetzt zu Ende war. Deshalb klammerte er sich an das, was Gott versprochen hatte, und erinnerte Gott an seine Versprechen. Wie macht das, dass du, wenn du in Not und Schwierigkeiten bist? Woran orientierst du dich? An Menschen? An eigenen Fähigkeiten? An deinen Ängsten? Paulus sagt in Hebräer 10, 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Darauf kommt es an. Durchhalten im Vertrauen auf die Liebe und Treue Gottes. Sich klammern an das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. So wie David, Psalm 37, 5, schreibt er, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Gott macht es gut, auch mit dir. Wir wollen ihm vertrauen, egal wie hoffnungslos unsere Situation auch aussieht. Gott steht immer zu seinem Wort und vor allem, er steht immer zu seinen Kindern. Das hat er uns versprochen. Und Gott lässt sich von Mose an seine Zusagen erinnern. Und Gott sagt zu Mose in Vers 14, er sprach, mein Angesicht soll gehen, damit will ich dich leiten. Und wie reagiert Mose auf diese Zusagen Gottes? Mose bittet nicht nur darum, dass Gott mit ihm geht, sondern er sagt zu Gott, in Vers 15, er sprach zu ihm, wo nicht dein Angesicht geht, so führe uns nicht von dannen hinauf. Das heißt, ich gehe keinen Schritt ohne dich. Auf eigene Faust weitermachen kommt für mich nicht in Frage. Ohne zu wissen, was du willst, werde ich nicht weitergehen, werde keine Entscheidung treffen. Mose wollte kompromisslos von Gott abhängig sein. Mose war nicht bereit, ohne Gott Verantwortung für sich und sein Volk zu übernehmen. Ohne die Gegenwart Gottes wollte er keinen einzigen Schritt mehr gehen. War diese Reaktion gerechtfertigt? Hatte Gott nicht in Vers 2 gesprochen, einen Engel vorauszuschicken? So steht es dort. Warum war Mose das nicht genug? Weil Mose wusste, dass Gott ihm seine persönliche Begleitung versprochen hatte. Und da wollte er sich nicht mit weniger zufrieden geben. Mose wollte aufs Ganze gehen. Er wollte den ganzen Segen Gottes. Er wollte den lebendigen Gott an seiner Seite haben. Warum war das Mose so wichtig? Weil Mose wusste, dass die Begleitung Gottes das Beste ist, was dir passieren kann. Es gibt nichts Besseres. Wenn Gott dabei ist, gibt es keine Schwierigkeit, kein Problem, vor dem ich mich fürchten muss. Auch wenn die Situation katastrophal aussieht. Mich erinnert das an 1. Mose 50, Vers 20. Dort redete Mose mit seinen Brüdern, die ihn Jahrzehnte zuvor aus Hass und Neid in die Sklaverei verkauft hatten. Und Gott hatte Josef in dieser hoffnungslosen Situation zum zweiten Mann in Ägypten gemacht, um seine Brüder später in einer großen Hungersnot mit Nahrung zu versorgen. Und Josef sagte später zu seinen Brüdern, die ihn vernichten wollten, Folgendes in 1. Mose 50, 20 bis 21. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, als ihr wolltet mich vernichten, verkaufen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder, und tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So ist das, wenn Gott Probleme unseres Lebens in die Hand nimmt. Am Ende werden wir sehen, was für ein himmelweiter Unterschied ist zwischen dem, der ihm dient, und dem, der ihm nicht dient. Mose wusste das. Deshalb wollte er keinen Schritt mehr ohne seinen Gott gehen. Und dann sagt Mose zu Gott, Vers 16, denn wobei soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, ohne wenn du mit uns gehst, auf dass ich und dein Volk gerühmet werden vor allem Volk, das auf dem Erdboden ist. Mose lässt nicht locker, er fragt Gott, woran sollen denn die Leute sehen, dass du mir gnädig gewesen bist? Du hast doch gesagt, dass deine Gnade und Barmherzigkeit denen gilt, die dir vertrauen. Gott muss doch seinen Leuten helfen. Gott muss doch vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Er kann nicht anders, tatsächlich. Er hat sich seinen Leuten gegenüber zur Treue verpflichtet. Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Das gilt bis heute. Wer mit Schuld und Sünde zu Jesus kommt, den wird Gott niemals hinausstoßen. Gott hat seine Tür in Jesus weit aufgemacht. Jeder darf zu ihm kommen. Jeder kann mit der Treue Gottes rechnen. Wer Buße tut, wird angenommen, egal was er ausgefressen hat. Und wie reagiert Gott auf das Gebet Moses? Fünfter und letzter Punkt, Gott bestätigt seine ewige Treue und seinen Beistand. Vers 17, der Herr sprach zu Mose, was du jetzt geredet hast, will ich auch tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Gott lässt sich von Mose an seine Verheißungen erinnern. Deshalb lest eure Bibel. Sagt Gott seine Verheißungen. Gott hat sich zur Treue, zum Beistand gegenüber seinen Kindern verpflichtet. Und Gott verspricht Mose, dass er sich nicht mit einem Engel zufrieden geben muss, der vorausgeht. Nein, Gott selber wird mitgehen. Gott selber wird ihn begleiten, in seiner Mitte sein. Gott selber wird ihn führen und leiten. Gott wird für Klarheit, für Wegweisung sorgen. Auch in großen Schwierigkeiten wird Gott den Überblick behalten. Gott hat sich festgelegt, uns elende Sünder ans Ziel zu bringen, trotz aller Fehler, die wir machen. Diese Treue Gottes zu seinen Kindern, völlig unfassbar, völlig unverdient. Aber der große, allmächtige Gott bringt jeden ans Ziel, der zu ihm gehört. Die Bibel spricht davon, wir sind Eigentum Jesu Christi. Im Grundbuch steht Eigentum Jesu Christi. So wie wir das bei David lesen, der große Not durchgemacht, Psalm 23, 4, er schreibt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Darauf kommt es an. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott geht mit, egal wo du bist. Er steht dir bei, egal worunter du leidest. Er trägt dich durch, egal wie sehr du mit dem Rücken zur Wand stehst. Vergessen wir das nicht. Gott steht zu uns trotz unserer Schuld. Er vergibt uns immer und immer wieder, wenn wir versagt haben, ihn um Vergebung bitten. Und er fängt tatsächlich immer wieder neu mit uns an. Das gibt es sonst nirgends. Etwas Besseres kann uns nicht passieren. Und am Ende von Vers 17 sagt Gott zu Mose: Ich kenne dich mit Namen. Du bist mein Eigentum. Ich kenne dich persönlich. Du gehörst mir und ich gehöre zu dir. Wir gehören zusammen. Ist das nicht großartig? Gott begibt sich auf deine Ebene und verspricht dir seinen Schutz. Der Schöpfer, das kann ich gar nicht verstehen mit meinem kleinen Verstand, der Schöpfer von Himmel und Erde sagt zu Mose: Ich stehe zu dir. Und so sagt er es auch zu dir. Unglaublich, diese Aussage. Erinnern wir uns noch, wie es am Anfang aussah. Gott wollte nicht mehr in der Mitte seines Volkes wohnen, weil sie so furchtbar versagt hatten. Sie hatten das goldene Kalb gemacht. Absolute Katastrophe. Und jetzt fängt Gott wieder ganz neu mit seinem Volk an, trotz allem, was sie ausgefressen hatten. Ist das nicht unfassbar? So ist unser Gott. Das gibt es in keiner anderen Religion auf dem ganzen Globus, dass Gott dir vergibt. In allen anderen Religionen musst du arbeiten ohne Ende. Du weißt nicht, ob es reicht. Und es reicht natürlich nicht. Wir sind zu kaputt von der Sünde. Er vergibt dir alles, was du getan hast. Und wer zu ihm kommt, der kann noch einmal ganz von vorne anfangen. Das gibt es sonst nirgends. Das kann nur Jesus machen, der sein Blut für uns vergossen hat, der uns unsere Sünde vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Gott will alle Menschen retten. Er will dir Mut machen. Egal wie schwierig deine Lebenssituation ist, vertraue ihm. Sage ihm jeden Tag alle Not. Er will sie hören. Und er will dir gerne helfen. Gott steht zu dir. Gott macht dir Mut, so wie damals der Mose. Gott sagt zu dir in Jesaja 43, Vers 1 bis 2, und damit möchte ich abschließen: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Also freigekauft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht anzünden. Wie wunderbar. Jesus steht immer zu seinen Kindern. In Jesu Namen, Amen. Lass uns noch beten. Was für eine Geschichte, Herr Jesus. Wir sind die gleichen Versager, nicht besser, elende Sünder. Was haben wir nicht schon alles angestellt, Herr? Und du vergibst immer und immer und immer wieder. Ich danke dir für diese tolle Botschaft. Danke dir für seinen Tod am Kreuz. Danke dir für dein vergossenes Blut. Danke, Herr Jesus, dass du lebst und regierst und jeden von uns an der Hand nimmst, egal was wir ausgefressen haben. Du liebst uns. Und wir haben eine ganz enge Beziehung zu dir und wir bitten dich, hilf uns, dir näher zu kommen. Ohne dich schaffen wir das nicht, Herr Jesus. Amen.